Segne jetzt die Zeit, begegne du uns. Amen.
Danke für die Lieder, für die Einleitung. Und ja, wir haben schon gehört, warum Jude? Diese Frage beschäftigt uns heute generell, warum Weihnachten? Unsere Reihe Weihnachten ist nicht eine von vielen Bibelgeschichten. Ja, wir kennen ja schon viele Bibelgeschichten, wenn man vom Alten Testament anfängt, ja, hin ins Neue Testament. Weihnachten ist da eine der schöneren, der kuscheligeren. Und sie erinnert uns diese Geschichte, dass Gott Mensch wurde. Gott wird Fleisch in Jesus Christus, bis hin, dass er am Kreuz für uns stirbt. Er bezahlt zu Ostern am Kreuz und dann die Auferstehung. Ende und Anfang, Alpha und Omega, also spannt den ganzen Bogen. Und ich habe heute beim Herfahren gehört, Weihnachten ist eigentlich erst so im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden, dass das gefeiert wird. Ostern gibt es schon viel länger. Ja, also ans Kreuz hat man sich früher erinnern begonnen als an die Geburt. Interessant. Aber wichtig ist, dass wir Weihnachten verstehen, deswegen haben wir die Frage, warum Weihnachten gestellt, weil es uns hilft, das Evangelium zu verstehen. Und Weihnachten, da geht es um eine Familiengeschichte, deswegen wird es in den Familien gefeiert. Und die Frage, wie gut kennst du deine Familiengeschichte? Ja, oder über wie viele Generationen, über wie viele Richtungen, Zweige kannst du deinen Stammbaum zurückverfolgen. Ich glaube, wir haben zu Hause das einmal machen lassen von den Großeltern und so weiter, aber bei uns ist es eher nicht so Tradition, dass man sich den Stammbaum anschaut. In der westlichen Kultur bei uns ist es nicht so gang und gäbe. Damals war das üblich und der lebendige Gott lädt uns heute zur Ahnenforschung ein. Weil, wenn wir hören, ja, die Bibel, das ist halt so ein Geschichtsbuch, oder? Glaubst du, was da drin steht? Aber ich sage, es gibt nichts Konkreteres als die Bibel, weil auch dort kommt der Stammbaum vor, kommen mehrere Stammbäume vor. Das heißt, wir haben Beweise. Ja, und der Stammbaum führt uns dazu, dass wir eigentlich was zurückverfolgen können. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wer forscht und tiefer graben will, lade ich dich dazu ein. Das heißt, wir haben Beweise, Jesus wahrer Mensch und Jesus Gott. Und wie das zusammengeht, werden wir sehen, wenn wir uns der Frage auch warum Jude nähern. Und erstaunlich ist, in der Bibel kommen zwei Stammbäume vor für Jesus. Das heißt, Gott macht das Ganze handfest, er möchte es aus zwei Blickwinkeln zeigen und Gottes Sohn bekommt einen echten Stammbaum mit Menschen. Das allein ist ja schon mal erstaunlich. Ja, Gottes Sohn bekommt einen Stammbaum mit lauter Menschen. Passt irgendwie fast nicht zusammen, oder? Und der Titel ist eigentlich, warum Jude, Jesus, der Höhepunkt der Geschichte. Wenn man nämlich diesen Stammbaum, den wir heute anschauen, im Matthäusevangelium anschauen, kommt Jesus als Höhepunkt dieses Stammbaums vor. Und ich habe diesen Text deswegen gewählt, weil der sonst nie gepredigt wird. Und wann, wenn nicht jetzt? Ja, diese Frage, warum Jude, hätte ich mir gedacht, ja, man könnte jetzt das ganze Alte Testament predigen, ich könnte euch 27.000 Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, da schläft es ja nach der 15. Stelle ein und das wollte ich nicht. Und deswegen haben wir gedacht, ich nehme einen Text, der sonst eher nicht genommen wird. Ich persönlich, wenn ich das Neue Testament geschrieben hätte, hätte ich vielleicht so eher am Anhang, dann am Schluss hingeschrieben, weil da wird leicht drüber gesprungen. Aber Matthäus schreibt den ganz am Anfang. Ganz interessant. Und den lesen wir jetzt vor, lese ich euch vor, nämlich Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Die Mutter war seine Schwiegertochter Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab, Aminadab der von Nashon, Nashon der von Salomon. Salomon heiratete Rahab, eine ehemalige Hure. Von ihm stammte Boas ab, der Vater Obeds. Die Mutter war Ruth, eine Moabiterin. Von Obed stammte Isai ab und der wurde der Vater von König David. David war der Vater Salomos, dessen Mutter aber die Frau Urias. Salomo wurde der Vater von Rehabeam, Rehabeam der von Abia, Abia der von Asa, Asa der von Josaphat, Josaphat der von Joram und Joram der von Usia, Usia der von Jotham, Jotham der von Ahas, Ahas der von Hiskia, Hiskia wurde der Vater von Manasse, Manasse der von Amon, Amon der von Joschia. Joschia wurde der Vorfahr von Joachim und seinen Verwandten. Dann kam die Verbannung nach Babylonien. Nach der Zeit der Verbannung wurde Joachim der Vater von Shealtiel, Shealtiel der von Zerubabel, Zerubabel der von Abihud, Abihud der von Eliakim, Eliakim der von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim der von Elihud, Elihud der von Eleasar, Eleasar der von Mattan, Mattan der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung von Babylon nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Boah, viele Namen. Schön, oder? Und vor allem Namen, die bei uns jetzt nicht so gebräuchlich sind. Ja. Jakob ist eher noch einer, David, das kommt bei uns heute auch vor, aber diese anderen Namen in unserer westlichen Kultur eher ungewöhnlich. Ja. Joram, Josaphat, Elihud, alles jüdische Namen oder viele jüdische Namen. Und das ist der Stammbaum Jesu, wie ihn Matthäus im Evangelium schreibt. Und an der zweiten Stelle, wo der Stammbaum Jesu vorkommt, müssen wir das Lukas-Evangelium aufschlagen, nämlich im Kapitel 3, ab Vers 23, schreibt Lukas, als Jesus öffentlich zu wirken begann, war er ungefähr 30 Jahre alt. Man hielt ihn, und jetzt kommt's, für den Sohn Josefs, dessen Vater Eli hieß. Seine weiteren Vorfahren waren Mattat, Levi und so weiter. Ich lese euch das jetzt noch nicht alles vor. Aber am Schluss steht dann, im Vers 37, Metushalech, Henoch, Jered, Mahalel, Kenan, Enosh, Set, Adam, Gott. Cool, oder? Bis Gott. Ja, also Adam bis Gott. Das heißt, Lukas geht zurück, ja, bis zu Adam, also bis Gott, und Matthäus beginnt das Ganze von Abraham über David bis Jesus. Wenn Lukas den Stammbaum hat, welchen Stammbaum hat dann Matthäus? Es ist ganz einfach. Die Erklärung, nämlich Lukas hat den Stammbaum der Maria und Matthäus hat den Stammbaum von Josef, den Stiefvater Jesu. Lukas beschreibt den Stammbaum von Maria, von Jesus rückwärts bis Abraham, bis Gott, und Matthäus beschreibt ihn vorwärts bis Jesus, Matthäus hat das Evangelium eher für jüdische Leser geschrieben und Lukas war ja Nicht-Jude, war Arzt. Und deswegen ist es spannend, wie die Evangelien, ja, wie das in den Evangelien auftaucht. Lukas bringt sozusagen die Blutslinie, ja, ausgehend von Maria und ihren Vater. Eli war nämlich nicht der Vater von Josef, sondern der Vater von Maria, also der Schwiegervater von Josef. Und Matthäus bringt eigentlich die rechtliche oder juristische Linie über den Adoptivvater Josef. Und wir schauen uns heute die rechtliche, die juristische Linie an. Und Matthäus möchte uns drei Dinge sagen, die wichtig sind, dass wir über Jesus verstehen. In dem Stammbaum. Ja? Weil diese Namenslisten, wenn man die Bibel liest, ja, oder wenn du im Alten Testament anfängst, über diese Namenslisten springt man gern drüber, oder? So die ersten 10, oh, jetzt wird es langweilig. Und bei dieser Namensliste, ja, es ist jetzt nicht gut zum Auswendiglernen, empfehle ich jetzt nicht so, es gibt bessere Bibelverse zum Auswendiglernen. Aber wichtig, wir können hier was Wesentliches, drei wesentliche Dinge über Jesus lernen, nämlich wer Jesus ist. Das erste ist, er ist der Sohn von Abraham. Verse 1 bis 2. Er ist der Sohn von Abraham. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Sohn heißt eigentlich Nachkomme, ja, Nachfahre. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak von Jakob und Jakob der von Juda und seinen Brüdern. Natürlich hatte Abraham auch Vorfahren, aber die werden jetzt nicht erwähnt. Das heißt, Matthäus erwähnt hier ganz ausgewählte Personen. Dieser Stammbaum ist nicht lückenlos. Ja, wenn ihr vielleicht einen Familienstammbaum habt, da versucht man den irgendwie lückenlos nachzuzeichnen oder zurückzuverfolgen. Aber der Stammbaum, den Matthäus hier hat, ist nicht lückenlos. Das hat einen Grund. Abraham wurde von Gott berufen. Die Geschichte im ersten Buch Mose können wir nachlesen. Und Gott hat Abraham berufen und hat ihm gesagt, ich werde aus dir eine große Nation machen und will dich segnen. 1. Mose 12, Vers 2. Und der Segen, ja, Adam, der erste Mensch, dann Abraham über David bis zu Jesus. Und das ist hier in dem Stammbaum sozusagen auch nachgezeichnet. Ja, und bei Abraham waren die Erwartungen schon riesengroß. Ich will dich segnen, hat Gott zu Abraham gesagt. Aber Abraham war nicht der Verheißene. Mit ihm hat es begonnen. Und Abraham war Jude. Deswegen, darum Jude. Abraham war Jude. Aber er war weit weg von perfekt. Er hat Fehler gehabt, er hat Fehler gemacht. Und die Verheißung galt nicht nur ihm, sondern auch seinen Nachkommen. Und Matthäus zeigt jetzt, wie wichtig es ist, dass wir eben uns das anschauen. Der Sohn von Abraham. Der zweite, er ist der Sohn von David. Der Sohn von David. Und David ist bekannt in der Bibel als der König schlechthin. Ja? Warum schreibt Matthäus hier, ist David hier so zentral? Oder warum diese königliche Linie? Das heißt nicht, dass alle Generationen, alle Könige, die zur Geburt Jesu führten, fehlerlos waren. Und schon gar nicht David. Ja. Ein Punkt ist wichtig, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist oder Sohn Davids. Jesus bezeichnet sich auch als Sohn Davids oder er wird so genannt, Sohn Davids. Das heißt, Nachkomme Davids. Und Matthäus teilt jetzt diesen Stammbaum in drei Teile, nämlich der erste Teil ist von Vers 2 bis Vers 6 Beginn, wo die Geschichte sozusagen von Abraham bis zu David erzählt wird. Dann die Verse 6 bis 11, von David bis zur Verbannung nach Babylon und ab Vers 12 nach dem babylonischen Exil. Und diese Blöcke markieren entscheidende Punkte in der Geschichte. Ja, deswegen ist wichtig, dass wir die Geschichte kennen, wenn wir Jesus kennenlernen wollen. Ja, ist wichtig, auch die Geschichte zu kennen. David wird König, steht in Vers 6. Ja, und Isai war der Vater von David. Das heißt, die königliche Dynastie zieht sich hier bis David und mit dem babylonischen Exil endet diese Dynastie. Und als sie aus dem Exil zurückkamen, wieder zurück von Babylon nach Jerusalem, hatten sie keine Macht mehr. Die Macht war weg. Ja? Aber die Abstammungslinie geht weiter. Ja? Das ist wie bei uns zum Beispiel, bei uns, wir waren ja mal von den Habsburgern regiert, ja, Monarchie, Österreich-Ungarn und so weiter. Und seit 1918 haben die Habsburger keine Macht mehr, weil das Kaisertum wurde abgeschafft. Ja, aber die Abstammungslinie von der Familie geht weiter. Egal, ob sie jetzt Macht haben oder nicht. Und genauso war das auch in der königlichen Linie von David. Wenn wir uns jetzt ein paar Namen anschauen, die hier drinnen vorkommen, da wird es ja ganz spannend. Ja, wenn wir uns zum Beispiel den König Ahas anschauen. Von ihm wird im Alten Testament berichtet, dass er auch noch andere Götter angebetet hat und mit heidnischen Feinden paktiert hat. Auch er steht im Stammbaum Jesu. Und rund um König David wird sowieso spannend. Da schaut auch nicht alles so hell und strahlend aus, obwohl er immer als der König schlechthin bezeichnet wird. Ja? Und Jerusalem wurde als Stadt Davids bezeichnet. Und Matthäus wird fast ein bisschen ironisch, als er auf David zu sprechen kommt, nämlich in Vers 6 ja, oder Vers 5 Ende. Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Matthäus hätte die Mutter Salomos einfach auch mit Namen nennen können. Es war die Bathseba, ja, wie wir aus dem Alten Testament wissen oder lesen können. Und stattdessen hat er sie erwähnt als Frau des Uriah. Und Matthäus verweist irgendwie auf das dunkelste Kapitel von David, von dem König. Und ihr Uriah war ein Hethiter, der war sogar ein Freund von David, der ihm eigentlich das Leben gerettet hat, als er auf der Flucht vor Saul war. Und Jahre später, als David schon König war, hat David Uriahs Frau, nämlich die Bathseba, beim Baden erblickt und dann Ehebruch und so weiter. Und sie ist schwanger geworden und David hat dann dafür gesorgt, dass Uriah in der Schlacht stirbt. Also auch seinen Mord sozusagen verursacht oder seinen Tod verursacht. Spannend, oder? Und solche Leute, solche Menschen kommen im Stammbaum Jesu vor. Ja? Das heißt, Nur an den zwei Personen zeigt uns Matthäus, Gott ist nicht etwas nur für Vorzeigemenschen, für perfekte Menschen. Im Gegenteil, Gott ist etwas, nicht etwas für Menschen mit perfekter Kindheit, mit glücklicher Ehe und erfolgreichem Berufsleben, sondern er kommt gerade für jene, die in Not sind, die gebrochen sind, die ja, Aufrichtung brauchen, die Stützung brauchen, die Stärke brauchen. Und wenn du sagst, oder wenn Menschen sagen, boah, mein Leben ist zu chaotisch, zu abgründig, zu gebrochen, ich kann nicht zu Gott kommen. Und genau da lädt Gott ein, all jene, die gebrochenen Herzen sind, die gebrochen sind, die lädt er ein, zu ihm zu kommen. Und das Schöne ist, es wird hier in dem Stammbaum schon deutlich, welche Menschen hier vorkommen in der Geschichte, was Matthäus hier erwähnt. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Das hat Jesus dann gesagt. Und ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Kaputten, die Sünder, die zerbrochenen Herzens sind. Schreibt dann in Matthäus 9, Vers 12 und so weiter. Und wenn wir unsere eigenen Stammbäume anschauen, gibt es dort auch Menschen, die wahrscheinlich schwierig sind oder über die keiner reden möchte oder ja, die man eher totschweigt. Ja, man braucht sie nur, bei uns ist es sicher nicht schwer, jemanden zu finden, der eine Nazi-Vergangenheit hat. Ja, in unserer Geschichte, ja, in unserem Land. Großeltern, Urgroßeltern. Kann aus solcher Vergangenheit was Gutes wachsen? Kann aus so einem Stammbaum was Gutes werden? Der Stammbaum Jesu macht klar, ob unser Leben, ob dein, ob mein Leben einen Sinn ergibt, einen Ewigkeitswert hat, hat eigentlich nichts mit unserem Stammbaum zu tun, mit unserer Herkunft, sondern es hat ausschließlich etwas damit zu tun, ob dieser lebendige Gott in dein Leben kommen darf, in dein Herz kommen darf. Das ist ausschlaggebend. Ob Gott sich in der Person Jesu in deinem Leben breit machen darf. Denn das Kommen Jesu, das Kommen Gottes, Jesus als Mensch, was wir jetzt zu Weihnachten feiern, verändert alles. Ja, und das ist das Entscheidende. Und es ist das, was unserem Leben Ewigkeitswert gibt. Es ist das, was unserem Leben Hoffnung gibt. So ein Schlagwort, Hoffnung. Ja, was ist schon Hoffnung? Ja, und draußen jetzt, wenn wir durch die Einkaufsstraßen gehen, Licht, alles Lichter, alles beleuchtet, ja, äußerlich. Die Frage ist, wie schaut es innerlich aus? Ist innerlich auch ein Licht? Oder ist innerlich eigentlich ein Finsternis? Oder ein Loch? Oder ein schwarzes Loch? Oder ein Hunger? Noch mehr, noch am Sinn. Und wie viele Menschen gibt es da draußen, die eigentlich genau diesen Sinn suchen? Und der wird dann gesucht in irgendwelchen obskuren Richtungen. Aber das Entscheidende ist hier, Gott stellt sich uns hier vor mit einem Stammbaum aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Ja? Und das ist das Spannende. Wenn wir uns noch anschauen, kommen noch ein paar Unregelmäßigkeiten, ich nenne es einmal Unregelmäßigkeiten, ja, in dem Stammbaum vor, für die damalige Zeit, jetzt nicht für uns heute. Und eine weitere Unregelmäßigkeit ist, dass Frauen auch genannt werden. Das war für damals nicht üblich. In dieser patriarchalischen Kultur des Judentums, Frauen wurden normalerweise nicht im Stammbaum genannt. Und Matthäus nennt hier in Vers 3 Tamar. Tamar, wer war die Dame? Im 1. Mose 38 wird sie als Prostituierte vorgestellt, die sich verkleidet hat und ihren Schwiegervater Juda verführt hat. Also nicht so rühmlich. Ja, aber sie kommt hier im Stammbaum vor. Rahab, die Hure, wird auch hier genannt, die den israelitischen Kundschaftern in Jericho Unterschlupf gegeben hat. Die wird erwähnt. Also auch eine gewisse Rolle, eine wichtige Rolle gespielt hat in der Geschichte des Volkes Israel. Ruth, eine Moabiterin, eine Fremde eigentlich, die eingeheiratet hat. Die Moabiter waren die Nachkommen vom Lot, vom Neffen Abrahams. Und dann Bathseba, wie schon gesagt, die Frau des Uriah, die eben König David zum Mord ihres Mannes veranlasste. Ja. Und am Schluss Maria. Ja, also fünf Frauen, ganz spannend, die jede für sich wieder eine bestimmte Rolle in der Geschichte gehabt hat. Das heißt, der Stammbaum ist alles andere als glatt und makellos. Welche Gnade ist es eigentlich, dass Gott uns so einen Stammbaum da vorstellt, aufzeigt, ja, und uns damit zeigt, hey, schau, es sind alle willkommen. Ob die jetzt so eine Vergangenheit haben oder so eine Vergangenheit, ob du diese Vergangenheit hast, du bist willkommen als Kind Gottes. Du bist willkommen, dass du dich rufen lässt von Jesus als Kind Gottes. Egal, wie du gedacht hast, wie du gelebt hast, er möchte, dass du mit dem Herrn Jesus lebst. Weil Jesus ist dieser Höhepunkt des Stammbaums. Und Vers 17 ist auch noch einmal ganz, ganz wichtig, nämlich dieses Königliche kommt hier noch einmal, wird hier noch einmal unterstrichen. Insgesamt sind es von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Er schreibt Messias, Jesus, der Messias. Und warum gerade 14? 3 mal 14, 42. Jetzt könnte man ein bisschen Zahlenspielerei betreiben. Mache ich auch. Ja, aber nur ganz einfach, nämlich, wenn wir den Namen David, das Wort David, im Hebräischen schreiben, dann hat der eigentlich drei Buchstaben, DWD. Ja, das hebräische Alphabet hat ja eher nur Konsonanten. Und diese drei Buchstaben, jeder Buchstabe hat eine Nummer, ja, das ist eben der wievielte Buchstabe im Alphabet ist. Und das D war der vierte, das W war die Nummer 6 und das D wieder der 4, also 4 plus 6 plus 4 ist 14. Ja, deswegen 14. David. Dieses 14 ist eigentlich wieder ein Hinweis auf David, auf diesen König. Ja, Matthäus, der eben diese königliche Linie hier schreibt. Und deswegen erwähnt Matthäus dieses 14 hier so deutlich. Das heißt, die Botschaft ist noch einmal klar, Jesus ist Nachkomme Davids. Und diese Botschaft, diese Beschreibung muss die jüdischen Leser damals aufhorchen lassen haben. Die sagen, aha, das ist wirklich Nachkomme Davids. Dieses 14, ja, das war das Entscheidende. Und jeder damals wusste, dass Gott einen Retter senden würde, der ein Nachkomme Davids ist, ja, der aus dem Haus und Geschlecht Davids war, lesen wir in der Geschichte im Lukas 2. Daher war der Ausdruck Sohn Davids auch eine andere Bezeichnung für Messias. Das heißt, Es geht um einen wahren König. Es geht um einen richtigen König, ja, weil sie Matthäus eben auf diesen damaligen König David so stark fokussiert. Das heißt, das bringt uns zum dritten Punkt, nämlich er ist der Messias. Jesus ist der Messias. Das führt uns unweigerlich zu dem, weil Matthäus den Stammbaum mit Jesus, der Messias, beginnt. Ja? In der Übersetzung steht Jesus Christus, und Jesus Christus heißt, Jesus war der Messias. Und er verwendet den Titel auch noch am Ende, Messias, im Vers 17. Und die Juden im ersten Jahrhundert haben einen Messias erwartet, einen politischen Messias, der sie von der römischen Besatzung befreien würde, der die Unabhängigkeit Israels wiederherstellen würde. Aber Matthäus macht es hier sehr klar, dass er unter Messias was anderes versteht. Nämlich einen besonderen König, ja, einen speziellen König, keinen politischen König, der mit einem politischen Heer da irgendwie zu Kriege zieht und die Besatzung raustreibt, sondern einen besonderen König, den du kennenlernst, wenn du das Evangelium weiterliest. Ja, nämlich Matthäus beginnt dann im Vers 18 mit der Geburtsgeschichte, die wir kennen, ja, die Lukas im Kapitel 2 dann hat. Aber dieser besondere König, der diese jüdische Abstammung hat, diese Abstammungslinie hat, diese rechtliche, juristische Abstammungslinie hat, den will uns Matthäus hier vorstellen. Und dieser besondere König ist der Höhepunkt der Geschichte. Das heißt, Jesus ist nicht nur der Retter Israels, ja, weil er Jude war, sondern er ist der einzige Retter für die ganze Welt, weil er dann lebt und stirbt am Kreuz für alle, ein für alle Mal. Rechtmäßig aus dem Haus Davids, aus der Linie Salomos, das war sozusagen die Messlatte für den Messias. Das musste der Messias erfüllen. Ja, sonst war es nicht der Messias. Ja, sonst war es wieder der Falsche. Ja, da waren ja viele damals, die Messias sein konnten. Aber bei Jesus hat das alles genau zugetroffen. Er ist der Messias. Ja, er ist der Sohn Abrahams, er ist der Sohn Davids und er ist der Messias. Und im 2. Samuel 7, Vers 16, da lesen wir das: Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Das war zu Davids Zeit, aber David, wissen wir, ist auch gestorben. Und das trifft auf Jesus zu. Das ist schon eine Prophezeiung sozusagen für Jesus. Und im Jesaja 9, Vers 6 steht, er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Auch das schreibt Jesaja über Jesus. Und Matthäus sagt genau das hier: Er ist genau der eine, auf den ihr gewartet habt. Er ist der aus dieser Linie, der genau da kommen musste, mit diesem Stammbaum. Das Alte Testament erzählt sozusagen die Vorgeschichte. Es spannt den ganzen Bogen, wo das Neue Testament dann ansetzt. Und das Spannende, das letzte Buch des Alten Testaments und das Neue Testament Matthäus, da waren ein paar hundert Jahre dazwischen. Ja, das heißt, auch in dem Stammbaum, wie gesagt, ist, der nicht lückenlos ist, ja, sind hunderte, tausende von Jahren sozusagen. Und der Stammbaum, wenn wir uns das noch einmal vor Augen führen, wie bunt der ist. Ja, bunt, genauso wie Gemeinde heute bunt ist. Jung und alt, verschiedene Kulturen, verschiedene Nationalitäten, verschiedene Berufsgruppen, ja, genauso bunt ist der Stammbaum, den hier Matthäus erwähnt. Das heißt, warum Jude? Weil Jesus der Höhepunkt der Geschichte ist, der aus diesem Stammbaum hervorgeht. Und zusammenfassend, was können wir mitnehmen? Was können wir greifen? Das Schöne ist, dass Gott nicht mit idealen Menschen handelt. Dass Gott nicht wartet, bis du perfekt bist, bis du ideal bist, bis du für ihn passt. Nein, Gott handelt mit realen Menschen. Gott sei Dank, ja, weil sonst hätte ich gar keine Chance gehabt, zu ihm zu kommen. Wie du und ich. Das beruhigt mich, das erleichtert mich. Ja. Gott wird Mensch und diente uns und dient uns. Gott wird Mensch in Jesus Christus und hat uns gedient, hat gelebt und ist gestorben und auferstanden und lebt heute. Und wenn du das glaubst, dann bist du Kind Gottes. Das ist das Schöne. Es ist nicht schwer. Ja? Für viele muss es immer schwer sein, damit es was bringt, aber das Evangelium ist nicht schwer. Ja? Für viele ist es so kompliziert, weil es so einfach ist. Es ist so. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es einfach. Gott handelt nicht nach unserem Zeitplan. Es hat 1000 Jahre und mehr gedauert. Und wenn du denkst, warum passiert nicht was? Warum? Wie lang bete ich jetzt schon? Warum tut sie nichts? Dann bete weiter. Und wir sind gefordert in Geduld und warten oft. Habe ich auch schon erlebt. Dann Wort. Geduld ist oft besser, als hastig irgendwelche falschen Entscheidungen auch zu treffen. Und Gottes Zeitplan ist anders, wie wir auch hier sehen, in dem Stammbaum. Und da sind eben Menschen drin, die ich vielleicht nicht aufgeschrieben hätte. Ja? Gott handelt durch moralische Außenseiter. Durch Leute, die sie vielleicht so nicht in die erste Reihe drängen oder nicht die prominentesten Präsidenten oder Bundeskanzler. Auch durch moralische Außenseiter handelt Gott. Und der Stammbaum inkludiert alle Nationen. Das heißt, der Stammbaum hat schon im Blick, dass da einmal alle Nationen inkludiert sein werden. Auch wir, die nicht Juden sind. Auch wir sind inkludiert, Gott sei Dank. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, dass dieser König für dich und für mich gekommen ist. Und er möchte auch in deinem Leben König sein. Am Thron sitzen. Der König hat die Eigenschaft, dass er am Thron sitzt und eigentlich regiert. Sonst wäre es kein König. Ja. Sonst wäre es Fußvolk. Aber er möchte in deinem Leben König sein. Und König heißt, man muss ihn regieren lassen, man muss ihn herrschen lassen. Wen lässt du herrschen in deinem Leben? Wer beherrscht dich? Vor allem einer, dem wir vertrauen dürfen, der alles gegeben hat, bis hin zu seinem Leben am Kreuz. Alles gegeben hat. Aus Liebe. Ja, können wir so einem nicht vertrauen? Glauben, vertrauen, das ist dasselbe Wort. Und deswegen zeichnet Matthäus das so deutlich heraus, diese Abstammungslinie aus dem Juden Abraham, den Gott verheißen hat, über den König David bis hin zu Josef, sozusagen, dass Jesus diese klare Abstammungslinie hat. Ja. Und das Entscheidende ist, dass wir das neu begreifen, dass wir das neu in unser Leben lassen, dass wir das ja, Realität werden lassen, jetzt zu Weihnachten, jetzt wo wir das feiern, ja, oder sagen, okay, Christkind, was ist das eigentlich? Christus, das Kind wurde, der Messias, das Kind wurde, um geboren zu werden, dass ich mit dem lebendigen Gott eine Beziehung haben kann. Das ist das Evangelium, ganz einfach und ja, kurz erklärt, und vielleicht schaffen wir das oder können wir das einfach in unseren Familien, wenn das noch nicht so durchgedrungen ist oder oft einfach nur Traditionen da sind, ist das Entscheidende, was steht über den Traditionen. Deswegen diese Frage, warum Weihnachten? Warum? Warum ist eine wichtige Frage. Ja, warum soll man sich fragen? Die Kinder fragen auch immer abends, warum ist der Himmel blau? Ja, warum? Habe ich eine Erklärung dafür? So schnell nicht, aber ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, warum? Jesus. Ja, Jesus, durch den Gott Mensch wurde, möchte Gott eine Beziehung mit dir. Und diese Beziehung ist das Schönste, was es gibt im Leben. Ja, weil du heil werden kannst, weil Vergebung möglich ist. Ja? Das ist das Schöne, es ist Vergebung möglich. Wenn du verletzt wurdest, wenn du jemanden verletzt hast, dann ist auf dieser Basis Vergebung möglich. Und das wünsche ich, dass wir das auch nutzen, ja? Gerade in diesen Tagen. Und deswegen Jesus, der Höhepunkt der Geschichte, dass wir uns noch einmal freuen über das, dass wir mit dem, der das eigentlich manifestiert, eine persönliche Beziehung haben dürfen. Und wenn du das noch nicht hast, dann lade ich dich ein. Kannst gerne noch auch, können wir gerne noch reden, diese persönliche Beziehung zu starten. Das ist nicht schwer. Ja, aber es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ja, und darum danken wir dem Herrn, Gott, Vater, Heiligen Geist, der das mit der Hilfe von Matthäus geschrieben hat, ja, dass wir das vor uns haben, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen dürfen und dass wir sehen dürfen, wie großartig einfach ja, Gottes Plan ist in uns, mit uns einzugreifen und in uns zu wirken. Amen.